Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Shortleg, der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls, meldet sich zurück mit einer neuen Folge. Und das ist in dieser Woche wieder die angekündigte Kompaktausgabe. Und diesmal für euch als du unterwegs sind Marvin Farnbaum und Benny Scherb. Guten Abend, Benny.
Grüß dich, Marvin. Endlich auch mal wieder dabei.
So sieht's aus. Heute wir beide am Start dieser Kompaktfolge. Die sind seit diesem Jahr ja überall da hörbar, wo es Podcasts gibt, frei für alle und im Bewegtbild auch auf unserem Daten.de YouTube-Channel. Unterstützt uns gerne zum Beispiel auf Patreon und folgt uns auf unserem Social Media Kanälen oder gibt uns auch gerne 5 Sterne auf Spotify. Ja, wir nehmen sehr, sehr frisch auf, muss man sagen. Gerade zu Ende gegangen, das zweite Players Championship des Jahres in Wigan. Damit starten wir sofort auch. Wir haben aber auch vom Wochenende mitgebracht die 4 Host Nation Qualifier in Hildesheim. Blicken natürlich auch zurück auf den ersten Spieltag der Premier League Darts und machen da auch schon die Vorschau auf Spieltag Nummer 2. Also einiges mit im Gepäck und wir wollen auch keine Zeit verlieren und direkt starten. Und zwar mit einer kleinen Trivia-Frage. So als Einstieg in die neue Players Championship-Saison geklaut von The Red Bit auf X oder auf Instagram auch, hat das auch gepostet. Sehr, sehr spannend, denn der hat gepostet, dass seit der Einführung von Dart Connect, das war zu Beginn von 2018, tatsächlich 7 Spieler bis zum Start am Montag alle 195 Players Championship gespielt haben. Sehr, sehr beeindruckend, Benny. Wir kennen beide die Spieler. Wir können aber auch erstmal vielleicht kurz unsere Zuhörer auch mitraten lassen, bevor wir das auflösen. Also 7 Spieler haben bis zum Montag alle 195 Players Championships mitgespielt. Man muss sagen, Benny, einer davon, den müssen wir streichen.
Einen davon müssen wir streichen, genau. Soll ich ihn jetzt schon mal ankündigen?
Ja, jetzt kannst du losgehen.
Na gut, genau. Steve Beaton, der natürlich jetzt diese beiden Players Championships, nachdem er seine Tourcard abgegeben hat, nicht mehr mitgespielt hat und jetzt nicht mehr in dieser Liste dabei ist. Aber dafür ist ja zum Beispiel auch ein deutscher Name dabei, nämlich Gabriel Clemens, der tatsächlich in den letzten 7 Jahren auf Dart Connect jedes einzelne Players Championship Turnier mitgenommen hat.
Ja, total beeindruckend. Ich meine, das ist eine lange Zeit und jeder wird mal krank, ne? Und ja, bestimmt auch mal krank gespielt oder mit Symptomen gespielt, mit Grippe, keine Ahnung, aber auch Kopfschmerzen, keine Ahnung, da muss ja irgendwas gewesen sein in diesen 7 Jahren, ne? Also schon krank. Und Brandon Dolan ist auch einer davon, Ricky Evans, Kim Heibrechts, Steve Lennon tatsächlich auch, der die Tourcard verloren hatte, aber direkt wiedergeholt hat, deswegen auch kein Verlust.
Stimmt.
Von der Players Championship. Und Jermaine Vatimena auch noch. Also das ist dieser illustre Kreis. Wie gesagt, nur noch 6 Spieler. Steve Beaton muss man da streichen. Und diese 6 sind dann auch am Montag in die neue Proto-Saison gestartet. Es ging los in Wigan mit dem ersten Players Championship. Und Benny, Rob Cross ist der erste Sieger des neuen Jahres.
Ganz genau. 10. Proto-Turnier, glaube ich, was er hier für sich entscheidet. Am Ende deutlich im Finale gegen Joe Cullen mit 8-3. Und ja, es war echt ein starker Tag von Rob Cross, der damit wieder mal zeigt, dass gerade auf der Pro Tour immer mit ihm zu rechnen ist. Macht auch richtig Spaß im Finale, 105 gespielt. Davor Andrew Gilding im Halbfinale, übrigens das Halbfinale wieder komplett alles Englisch. Andrew Gilding mit 7-3 geschlagen, mit einem 108er, 109er Average. Also da war auch gegen Ende vor allem richtig viel dabei. Die ganz großen Namen kamen früh jetzt nicht in seinen Lostopf, aber ja, die Gegner hat er zum Großteil gerade in der Anfangsphase sehr deutlich auch aus dem Turnier genommen und genau gegen Ende auf Joe Cullen getroffen. Für den war dieses Finale ja immens wichtig, gerade was jetzt auch das Matchplay angeht. Die letzten Monate waren echt nicht leicht für ihn und dementsprechend direkt im ersten Turnier des Jahres, zumindest auf der Pro Tour, auf sich aufmerksam machen können.
Ja, absolut. Ist schon der zweite Titel natürlich für Rob Cross nach seinem World Series-Erfolg bei den Dutch Darts Masters. Also Bahrain war ja gar nicht gut, die WM war gar nicht gut und jetzt scheint er wieder gut in Form zu kommen. Die ersten Spiele waren gegen Robert Owen 6-2 und Owen Bates jeweils 6-2 deutlich, dann James Howell 6-4, dann Nachrücker Carl Snaith 6-3 geschlagen. der über die Challenge Tour ja reingerückt ist. Und Jermaine Vatimena 6 zu 5, da kann es sein, dass er einen Matchstart überlebt hat. Und du hast es schon gesagt, hinten raus natürlich mega stark, 108,55 und 104,60. Das sind ordentliche Ansagen. Joe Cullen hast du auch schon erwähnt, enorm wichtig für ihn. World Matchplay und World Grand Prix, da musste er was liefern. Das hat er jetzt auch direkt getan, mal 10.000 Pfund eingebracht in diese beiden Races. Und man muss auch sagen, er hat sowohl Luke Littler als auch Luke Humphries rausgenommen, was auch noch keinem Spieler jetzt abgesehen von so einem Premier League-Abend mal gelungen ist. Also auch da Hut ab an den Rockstar.
Ja, absolut. Also gerade dieses Halbfinale war ja wirklich Wahnsinn. Das hat ihn da ja auch wirklich ein bisschen in den Decider getrieben gegen Luke Humphries. Hohes Niveau, beide weit dann auch oder deutlich über der 100er-Marke gewesen. Und ja, ich glaube, für Cullen war das echt ein großer Schritt und auch ein großer Aufatmer, dass er auch diese Partien für sich entscheiden kann und eben nicht am Ende wieder der ist, der doof aus der Wäsche gucken muss. Und ja, wie gesagt, nicht nur fürs Matchplay gut, sondern glaube ich auch für ihn, dass er immer noch diese Winning-Mentality haben kann, auch wenn es am Ende nicht ganz für den Titel gereicht hat.
Ja, aus deutscher Sicht muss man sagen, war es ein Start zum Vergessen in die neue Saison. Wir hatten 11 Deutsche mit dabei. Tim Wolters musste leider, ich glaube, wegen einer Mandelentzündung absagen kurzfristig. Deswegen 11 von möglichen 12 Deutschen am Start. Und Benny, ja, nur zwei von diesen 11 haben es in die zweite Runde geschafft.
Genau, dafür zwei neue Tourcard-Holder, was ja umso wichtiger trotzdem für diese beiden Namen ist, dass sie es in diese zweite Runde geschafft haben. Mit Leon Weber und mit Kai Gotthardt. Weber, der ja einen deutlichen Erstrundenerfolg feiern konnte gegen Danny Oldecalter. Das war jetzt nicht das ganz große Niveau, aber direkt sein erstes Pro-Tour-Turnier gewonnen. Genauso wie eben Kai Gotthardt, der Rhys Griffin mit 6-4 auch im 90er-Bereich sogar schlagen konnte. Beide gingen dann leider sehr deutlich in der zweiten Runde raus. Gotthardt gegen Damon Hatter und Leon Weber gegen Stephen Bunting. Weber aber auch hier mit einer kleinen Leistungssteigerung. Also da konnte man auf jeden Fall schon mal einiges Positives beim ersten Schnuppern auf der Pro Tour, glaube ich, verzeichnen. Sonst, gerade was jetzt die großen Namen aus deutscher Sicht angeht, war das echt mau. Also Schindler geht im Decider gegen Marvin van Velzen raus, mit einem Schnitt unter der 90er-Marke. Hempel im unteren 80er-Bereich gegen Hurrell raus. Genauso wie Wenig deutlich raus. Aber eben auch Pietrzko 1 zu 6 gegen Alan Suter, der 100er-Average spielt. Und Gaga gegen Damon Hatter auch am Ende 3-6. Also da hat man sich, glaube ich, einen besseren Start erhofft.
Das definitiv nochmal vielleicht nachtragend zum Spiel Bunting gegen Leon Weber. Also Leon führt da mit 3 zu 1, aber Bunting checkt danach einfach auch in Serie 110, 164, 113, sorry, und 70.
Brutal.
Also das war schon ein brutales Timing davon, The Bullet. Also da kann man Leon, glaube ich, nichts vorwerfen, aber toller Start zu den anderen. Gut, Kai Gotthardt hat natürlich auch schon vom letzten Jahr so ein bisschen Erfahrung mitgenommen. Klar, er ist jetzt auf dem Papier neuer Tourcard-Inhaber, aber letztes Jahr ja auch schon einige
Klar.
Spiele als Nachrücker gewonnen. Ich denke, da kann man schon auch ein bisschen was anders bewerten als jetzt im Vergleich zu Leon Weber oder auch zu dem Max Czerwinski, für den es ja auch wirklich der erste Proto-Auftritt war. Der verliert auch mit 4 zu 6 gegen Rusty Jack Rodriguez, spielt eigentlich ein gutes Match, kam auch vor allen Dingen am Anfang gut rein. Max Hopp haben wir noch, der verliert 2 zu 6 gegen Kara Sedlacek und Dominik Grulich bei seiner. Ja, auch nicht Premiere, ist ja auch schon nachgerückt letztes Jahr. Also dasselbe über Gotthardt, aber auch er als neuer offizieller Tourcard-Inhaber 1 zu 6 auch deutlich gegen Richie Attehouse weiter da so ein bisschen unter ihren Möglichkeiten geblieben. Ich glaube, die Niederlage, die mich hier so am meisten verwundert hat, war eben Martin gegen Van Velzen. Ich glaube, das ist ein Spieler, den er eigentlich drin hat. Oder nicht nur eigentlich, den hat er drin. Ne? Mein Gaga gegen Damon Hatter, das kann passieren. Pretetschko hast du auch schon gesagt, Zutat hat er wirklich gut gespielt. Nico Springer haben wir, glaube ich, noch nicht genau. Den haben wir auch noch.
Stimmt.
3 zu 6 gegen Thomas Loffly. Ja, hat sich so ein bisschen das fortgesetzt von den letzten Wochen. Ne? Also starkes Scoring, aber die Doppel wollten nicht. Und dann Loffly hinten raus, aber auch mit gutem Timing. Aber es gab halt dann heute auch schon wieder die Revanche. Kommen wir da gleich nochmal zu. Vorher noch die Österreicher. Die kamen ein bisschen besser rein als die Deutschen. Also wir hatten ja gerade schon Rusty Jack Rodriguez erwähnt, der gegen Max Czerwinski gewinnt das Duell. Er spielt jetzt ohne Brille, ist mir aufgefallen im Stream. Also auch ein bisschen anderer Steckwinkel der Darts. Das trifft euch gleich noch auf jemanden anderen zu. Was sie direkt dann auch Matchstarts gegen Luke Humphries gehabt. Also den hätte er früh stoppen können, hat er nicht genutzt. Geht dann in Runde 2 gegen die Nummer 1 der Welt raus. Wir haben Mensur Suljovic, der kommt eine Runde weiter, denn er gewinnt gegen Ryan Joyce, klar mit 6 zu 1, Haupai Pua 6 zu 5 und dann 2 zu 6 auch gegen Humphries raus. Stefan Belmont auch nachgerückt mit seiner guten Challenge-Platzierung 3 zu 0 geführt, aber am Ende 5 zu 6 verloren gegen Mike Tedecker. Und den Spieler, den ich meine, der jetzt auch einen ganz anderen Steckwinkel hat, ist Keen Berry. Das ist super interessant. David Schlichting hat das Bild auf X gepostet aus dem Stream. Total anderer Steckwinkel, total interessant, muss man sich mal anschauen. Der hatte ja vorher ja ganz, ganz wild, ne? Das sah ja immer ganz wild aus. Sein Steckwinkel, habe ich immer gesagt, ob man damit auf Dauer erfolgreich sein wird. Ja, sieht ja ganz anders aus. Ich bin gespannt.
Ja, interessant. Also bei Rusty ja genauso wie bei Keen Berry ist eine ähnliche Entwicklung zu erkennen. Und bei Berry war es doch bei der WM auch noch so, wenn ich mich nicht irre, oder?
Ja,
Also
ja.
das ist ja jetzt auch in naher Zukunft noch so gewesen. Das heißt, ja, ich war auch sehr verwundert. So viele Spieler gibt es jetzt also nicht mehr, bei denen die Darts dann wirklich so stecken. Rian van Veen natürlich noch
Ja,
irgendwie, ne?
ja.
Aber sonst fällt mir jetzt keiner so richtig ein aus dem Kopf.
Ja, da hat auch jemand geschrieben auf X, es fehlt nur noch Rian van Veen, und der hat dann direkt gepostet, no way, no way, dass es bei ihm sich ändert. Also das
okay,
dann
er
nochmal.
Versucht's gar nicht.
Er wird es nicht ändern. Er ist so ja auch von allem bisher so auch am erfolgreichsten, sage ich mal. Ja,
Das
was haben wir
stimmt.
noch? Große Namen früh raus. Peter Wright, Gary Anderson, Ryan Searle, Michael Smith, Dave Chisnell, Barney und auch Bo Greaves, die ja zum ersten Mal auch jetzt im Players Championship gespielt hat, 4 zu 6 verloren gegen Owen Bates und Luke Dittler in Runde 3 raus gegen Joe Cullen, hatten wir gesagt. Und als Nachrücker Carl Snaith, haben wir gerade schon erwähnt, auch bei seiner Premiere ins Achtelfinale. Und wir hatten noch Richard Veenstra zum dritten Mal im Viertelfinale und das zweite Viertelfinale für Daryl Pilgrim, der jetzt endlich auch die Tourkarte hat. Also das war so der erste Tag des neuen Proto-Jahres. Und machen wir direkt weiter mit dem zweiten Tag. Heute gerade frisch zu Ende gegangen, Players Championship Nummer 2. Und auch dieses Turnierbände geht an einen Premier League-Spieler.
Ja, ganz genau. Auch in einem Premier League-Finale. Gavin Price schlägt im Finale in einem packenden Finale, muss man wirklich sagen, was echt nochmal spannend wird am Ende. Im Decider Chris Dobie mit 8 zu 7. Und das, obwohl, ja, Chris, also das trotz einer, oder wegen einer extremen Aufholjagd. Zwischenzeitlich gewinnt nämlich Gavin Price dann 4 Legs in Folge, lag nämlich, ich glaube, 6 zu 3 zurück, wenn ich mich nicht irre. Geht dann in Führung, Dobie gleich noch aus und dann ist es in 17 Darts Price, der das Match trotzdem für sich entscheidet. Also der nächste große Name, der auf der Pro Tour jetzt einen kleinen Aufatmer, glaube ich, erleben kann. Und auch da, also dieser Tag war wirklich pure Konstanz. Die ersten Runden wirklich saukonstant bestritten, dann wenige Lecks nur verloren. Dann ging es eben so ein bisschen in die Richtung, wo es knapper wurde, als es dann gegen Martin Schindler ging für Gavin Price, der dann gegen ihn auch die beste Partie für ihn des Tages spielte im Achtelfinale. 6-4 gewinnt dann aber Price trotzdem. Genau, und dann gab es eben diesen Decider gegen Luke Littler. Auch noch ein Decider, durch den er durch musste mit 6 zu 5. Auch da beide im 100er-Bereich gewesen. Ryan Searle dann noch 7 zu 5 aus dem Turnier genommen und dann eben Chris Dobie. Also astreine Leistung, konstante Leistung und eine gute Antwort auch auf ja, diesen verkorksten Premier League-Abend gefunden.
Ja, nach über einem Jahr mal wieder ein Ranking-Titel für Gavin Price, der
Wahnsinn.
zumindest im letzten Jahr der World Series erfolgreich war, aber lange Zeit jetzt kein für die Rankings wichtiges Turnier gewonnen hat. Hat so ein bisschen angedeutet, glaube ich, am Anfang des Jahres auch in Bahrain, ne? Da war ein überragendes Spiel mit dabei. Also die Averages, die Leistungen, auch bei der WM fing es ja schon so ein bisschen an, wurden wieder besser. Heute hat er die Konstanz auch gezeigt. Wenn er das natürlich jetzt dann auch die nächsten Wochen, Monate dann wieder reinbekommt, dann ist er natürlich auch wieder sehr, sehr gefährlich. Aber ja, muss man schon natürlich auch abwarten, ob er das jetzt auch die nächsten Turniere dann so bestätigen kann. Aber heute war definitiv ein guter Anfang, der sonst ja auch, außer jetzt im letzten Jahr auf dem Floor, total gut unterwegs war. Ich glaube, 2023 waren es ja auch 3 Siege auf der Pro Tour. Also der hat es schon drauf auf dem Floor. Und wenn er gut drauf ist, ich meine, wollen wir alle sehen. Ne? Dieser Spice, den er mitbringt, diese leichte Aggressivität, die er auch wieder zurück ist. Ich glaube, auf der Premier League-Bühne wird das auch dann sehr, sehr spannend, wenn er auch dann vielleicht mal wieder Leute wie eben Humphries, van Gerben und Little auch ärgern kann. Ich glaube, das würden wir uns alle gerne anschauen. Ja. Aus deutscher Sicht, Benny, können wir festhalten, ein deutlich besserer Tag, vor allem für Flo Hempel.
Ja. Der Weg wirkte fast wie vorgezeichnet für das nächste Halbfinale. Für das dritte Halbfinale wäre es dann ja auf der Pro Tour gewesen, als er dann im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Chris Dolby 4-2 zwischenzeitlich führte. Die Partie ging am Ende dann aber im Decider leider eben doch an Chris Dolby. Aber Flo Hempel hat sich wirklich richtig, richtig gut gezeigt. Natürlich, da war auch ein bisschen Losglück dabei von den Gegnern her, aber er war vom ersten Spiel an sofort da. 6-0 gegen George Killington gewonnen. Da waren zwischen den beiden Spielern mal eben 20 Punkte im Average. Ging dann direkt deutlich weiter gegen Mickey Mantzell, 6-1. Auch der konnte kaum dagegen halten mit einem 79er Schnitt nur. Und dann kam es eben zu dieser entscheidenden Partie, glaube ich, auch für diesen Tag für Flo Hempel, weil er lag ja zwischenzeitlich in den letzten 32 im Bordfinale gegen Nathan Rafferty 1-5 hinten. Dreht diese Partie aber auf, naja, schon mäßigem Niveau, aber trotzdem dreht diese Partie am Ende dennoch für sich um und gewinnt 5 Legs in Folge, um dann eben in dieses Achtelfinale gegen Ratajski einzuziehen. Auch das ging gewonnen, obwohl Ratajski 103 spielt. Also vom Timing her kann man, glaube ich, wirklich sagen, Hut ab, Flo Hempel, immer da gewesen, wenn es gebrannt hat. Leider ging hinten raus, wie gesagt, ihm die Körner aus gegen Doby, sonst wäre das dritte Halbfinale durchaus möglich gewesen. Aber ja, was ein Tag zum Einstand für den ersten Players Championship Block, oder?
Ja, ich meine, für Flo, ich glaube, er hat ja beim World Masters schon wirklich sehr, sehr gut gespielt und ist besser reingekommen. Und ich meine, so stark ist er noch nie gestartet. Ne? So ein Viertelfinale so früh
Das
im
stimmt.
Jahr hat er noch nie gehabt. Und ich glaube, weil es eben auch gestern, also am Montag, nicht so gut lief, umso wichtiger für die Birne auch zu zeigen: Ey, ich bin doch gerade gut in Form, ich kann das doch. Ne? Spielt ein 101er Average zum Start, dreht dann auch mal so ein Spiel, wo es nicht so gut läuft. Ich glaube, ja, der kann sehr zufrieden sein mit seinem Saisonstart, jetzt nach diesen beiden Turnieren auch im Race nach Meinet auch der beste Deutsche, also von den Deutschen her am meisten Preisgeld auch eingespielt in diesem Block. Mal schauen, was dann noch bei den Tokatoda Qualifiern dann morgen geht. Kommen wir vielleicht noch auch zu Martin Schindler, der heute sich auch verbessert gezeigt hat. Keine einfache Aufgabe zum Start gehabt gegen Kevin Dutz. Gewinnt er 6-2, dreht vor allen Dingen hinten raus gut auf gegen Kara Sedlacek. Ja, hat er das bessere Ende mit 6-4 auf seiner Seite. Das zieht er dann mal auch hinten raus ganz gut und Luke Woodhouse mit 6-2 auch deutlich bezwungen und dann eben, wie du auch schon gesagt hast, gegen Gavin Price, gegen den späteren Sieger, verloren mit 4-6, aber auch da ein 100er Average gespielt. Also ich glaube, vor allem nach dem ja, schwachen Start gestern, heute wirklich dann auch eine gute Leistung von Martin, der dieses Jahr auf dem Floor ja auch wieder besser spielen möchte als letztes Jahr. Und ja, nehmen wir noch Nico Springer und Ricardo Pacheco mit rein, würde ich sagen. Das sind auch beide Spieler, die ins Preisgeld gekommen sind. Ich glaube auch für Nico wichtig, dass er nicht direkt mit einer Nullrunde startet. Denn wir erwarten irgendwie ja alle viel von ihm. Und ich glaube, heute hat er auch schon gezeigt, warum das der Fall ist. Ja, Revanche geglückt in Runde 1, wieder gegen Thomas Loffli gelost worden. Es sah zwischendurch auch dann tatsächlich auch wieder so aus, als ob Loffli dieses Spiel gewinnt, der dann zwischenzeitlich auch über 100, deutlich über 100 stand. Aber Nico kann das drehen mit 6 zu 4, vor allem mit seinem Powerscoring. Dann ein sehr, sehr starker Auftritt. 6 zu 2 gegen Daryl Gurney gewonnen. Damit dann zum ersten Mal im Boardfinale. Und ja, dann kam es zum alten Development Tour Duell, ne, gegen Wesley Naiman. Ich weiß gar nicht, wie oft die beiden mittlerweile gegeneinander gespielt haben. War jetzt nicht das beste Spiel von Nico. Er verliert dann da im Decider mit 5 zu 6. Hatte zuvor noch gebreakt, dann zum Match angeworfen. Das war aber dann ja, ein bisschen zu schwach, der Anwurf, das Leck und dann am Ende Naiman ohne groß rumzuzucken, dann den Decider bei eigenem Anwurf durchgebracht und Ricardo Petechko, ja, endlich mal wieder ein Erfolg auf der Pro Tour, 6 zu 4 gegen Andy Bartens, dann rausgegangen gegen Nathan Aspinall mit 3 zu 6, da war ein bisschen mehr möglich, waren beide jetzt nicht so top unterwegs, aber für die anderen deutschen Benny steht dann auch wieder eine erste Niederlage zur Buche und das sind dann trotzdem auch wieder 7 Stück.
Ja, ganz genau. Also vielleicht auch hier besonders ärgerlich, dass da auch wieder ein paar Decider dabei waren. Dominik Grüllich, der sich in diesen Decider gegen Tommy Lischmann kämpft und der spielt dann einfach einen Elfer im Decider. Das war wirklich echt brutal, auch weil Grüllich eben gerade zum Vortag echt einiges noch drauflegen konnte. Das sah echt gut aus. Leon Weber spielt eine gute Partie gegen Peter Wright, geht leider trotzdem 3-6 raus. Und auch Max Hopp geht eben im Decider gegen Tavis Dudney raus, obwohl er eben ja zwischenzeitlich dann auch 5-4 geführt hatte. Am Ende dann die letzten beiden Legs gehen auch an Dudney. Und ja, deswegen eine Nullrunde jetzt 2 Tage lang auch für Hopp. Czerwinski konnte aber jetzt, glaube ich, also gerade bei den Neulingen, wie gesagt, Grülich hat jetzt noch was draufgelegt. Czerwinski 2-6 gegen Sedlacek verloren, aber vom Niveau her über diese beiden Tage wirklich viel konstanter als jetzt auch beim World Masters, wo er ja durchaus auch ein bisschen Probleme hatte spielerisch. Und ja, deswegen, zwei Players Championships sind immer schwer zu sagen, ob man da jetzt schon eine richtige Tendenz feststellen kann, oder? Es ist nach zwei Turnieren echt, naja, echt kompliziert.
Ja, definitiv. Wir haben auch noch Kai Gotthardt auch die Decider verloren gegen
Genau,
Cameron
stimmt.
Crabtree. Ne, dann haben wir auch noch Lukas Wenig 4 zu 6 gegen guten Daros Labanauskas. Bei Gabriel Clemens muss ich sagen, da mache ich mir schon ein bisschen Sorge. 4 zu 6 gegen Barry van Peer. Das sind so Schwankungen im Spiel halt. Hinten raus, dann lag er schon, ich glaube, mit 5-1 sogar zurück. Ne? Dann verpasst van Peer ein paar Matchstarts und dann spielt Gaga auf einmal einen Zehner und einen Elfer und denkt mal, wow, jetzt dreht er auf und dann geht er dann auch wieder mit einem schwachen Leck dann eben raus. Ja, nuller Runde für Gaga. Muss dann jetzt auch in die Qualifier natürlich auch jetzt für die ersten beiden European Tour Events. Es hat ja kein Deutscher, wir können es ja vorwegnehmen, kein deutscher Tourcard-Inhaber hat jetzt am Wochenende in Hildesheim von dieser neuen Regel Gebrauch gemacht, dass sie ja ein European Tour Event ja, den Host Nation Qualifier spielen können anstelle des Tourcard-Inhaber Qualifiers. Das hat keiner getan. Liegt wahrscheinlich auch daran, hatten wir ja auch schon letzte Woche vermutet, weil eben Montag direkt gespielt worden ist. Beim zweiten HNQ-Block ist da nicht direkt Pro Tour danach. Dann werden, denke ich, schon einige spielen. Man kann natürlich sagen, der Samstag wäre vielleicht möglich gewesen, dann sonntags anreisen nach Wigan. Aber gut, das ist vielleicht auch ein bisschen kurzfristig gewesen. Ja, muss man schauen. Ne? Bei Gaga hoffe ich aber dennoch, dass er wieder, ja, aber auch besser spielt. Also letztes Jahr waren das eher nur die Ergebnisse, ne, die nicht so kamen. Die Leistungen waren gut. Jetzt waren die ersten beiden Leistungen vielleicht auch nicht ganz so doll. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber so ein bisschen Bauchschmerzen, selbst nach so einem Block, wo nur zwei Turniere waren und noch echt viel gespielt wird, 32 kommen noch. Aber ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Hast du auch so ein bisschen Bedenken oder machst du dir noch keine Sorgen?
Ja, doch, so, ich verstehe sehr gut, was du meinst, weil es ist eben nicht der Proto-Gaga, den wir von Jahren eigentlich kennen. Es ist eine ganz komische Situation, weil wir haben eben darüber geredet. Dann blitzt plötzlich der alte Gaga auf, kämpft sich zurück mit einem Zehner und einem Elfer. Aber diese Inkonstanz, die begleitet ihn einfach durch die ganze Saison oder durch eine lange Zeit jetzt auch schon auf der Pro Tour, weshalb es eben da jetzt auch nie für die ganz vorderen Plätze reichte. Und ja, das ist seine Stärke ist eben aktuell leider keine. Und dass man dann eben auch gerade gegen solche Spieler wie Barry van Peer nicht gewinnen kann, das zahlt sich normalerweise immer negativ am Ende der Saison auch aus. Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, warum du gerade so ein bisschen unsicher auf Clemens schaust. Und ja, ich hoffe wirklich, dass es besser wird. Aktuell sieht es aber von den Vorzeichen her, auch jetzt was Masters und so anging, nicht so gut aus.
Ja, vielleicht kann das ja auch schon, wenn ihr es hört, schon längst korrigiert haben, indem er sich für zwei
Vielleicht.
European Tour Events qualifiziert, was er oft auch schon geschafft hat über diese Qualifier. Also, ja, wie gesagt, es kommen noch 32 Players Championships, es kommen noch 14 European Tour Events, für die er sich alle
Absolut.
qualifizieren kann. Also, wie gesagt, es kommt noch so viel, aber ja, man hätte sich gewünscht, dass er vielleicht, vor allem nach dieser WM, wo er dann auch echt viel Preisgeld verloren hat in der Order of Merit, dann besser reinkommt in so neue Saison. Also, ja, natürlich warten wir da weiter ab. Nehmen noch die Österreicher mit. Wojciech Rodriguez hat wirklich einen sehr, sehr sauberen ersten Block gespielt. Heute auch, ja, gegen Titus Karnik und Jitse van der Waal gewonnen. Das sind natürlich Spieler, die kann man schlagen. Die nimmt er aber auch jetzt auch mit. Verliert dann mit 2 zu 6 gegen Luke Littler. Wir haben Mensur, der diesmal gegen Daniel Noppert zum Auftakt verliert. Und Stefan Belmont verliert den Decider gegen Ian White mit 5 zu 6. Bleibt damit erstmal auch ohne Preisgeld im ersten Block, wird aber sicherlich noch öfter nachrücken mit seiner guten Platzierung in der Challenge Tour. Wir haben auch noch so ein Sorgenkind. Michael Smith bereitet mir sehr, sehr große Sorgen. Heute auch wieder nur 82er Average gegen Kim Heibrechts direkt rausgegangen. Der Vortagessieger Rob Cross verliert auch sein erstes Spiel gegen Mickey Menzel mit 1 zu 6. Aber wir haben auch noch Bo Greaves, die heute dann wirklich auch ihr erstes Spiel auf der Pro Tour gewonnen hat.
So ist es und gegen einen top aufgelegten Josh Rocks war er sogar im Stream. Natürlich, da ist dann erst recht die ganze Aufmerksamkeit auf Bo Greaves. Aber es ist ja auch eine absolute Top-Partie, Greaves gegen Rock. Das wünscht sich natürlich jeder, der auf PDC TV da eingeschaltet hatte. Und es ging bis in den Decider. beide Spieler weit über der 100er Marke und Greaves setzt sich am Ende im Decider gegen Josh Rock durch. Vom Niveau her ja auch am Vortag schon sensationell gespielt, Mitte 90, da leider rausgegangen. Aber ja, ich glaube, mit diesem Spiel hat sie auch endgültig nochmal gezeigt, sie ist mehr als konkurrenzfähig für diese Pro-Tour, geht dann 2-6 gegen Christoph Ratajski raus. Aber auch da zeigt sie sich von der guten Seite über der 90er-Marke. Ist wirklich beeindruckend und es scheint so, als werden wir sie auch noch ein paar Mal sehen, ne?
Ja, wenn sie meldet und wenn sie Lust drauf hat, dann definitiv. Heute keine Lust hatte Luke Humphries an seinem 30. Geburtstag, hat er sich gedacht, na komm, ich ziehe nochmal raus, feiere meinen 30. Jahrestag, vielleicht noch mit der Familie, bevor es dann ja in der Premier League dann auch relativ schnell weitergeht. Michael van Gerven war an beiden Tagen nicht vor Ort. Das soll erstmal den ersten Pro-Tour-Block schließen und wir blicken mal ein bisschen zurück, ein paar Tage vorher, auf den schon angesprochenen Host Nation Qualifier-Block in Hildesheim, denn es wurden die ersten vier Host Nation Qualifier gespielt für die European Tour Events in Göttingen, Riesa, München und Sindelfingen. Los ging es mit der European Darts Trophy in Göttingen. Da gibt es zwei Debüts tatsächlich. Paul Krone hat sich durchgesetzt, ist ein Debüt, vielleicht ein bisschen überraschend für den einen oder anderen, aber letztes Jahr als Tugatola nicht einmal durchgekommen.
Wahnsinn.
Wird dann in der Lokhalle zum ersten Mal auf der Bühne stehen, freue ich mich drauf. Hat ja auch richtig Spaß bereitet bei der Super League. Wir haben Michael Unterbuchner, der natürlich schon häufig auf der European Tour mit dabei war. Wir haben Daniel Klose, auch letztes Jahr noch mit der Tourcard unterwegs gewesen. Keine Überraschung. Aber wir haben hier so das erste, ja, das zweite Debüt, muss man sagen, neben Paul Krone, aber so ein Spieler, den man vielleicht nicht auf dem Zettel hatte, in erster Linie, und zwar Laurin Welk, 23 Jahre, aus Neuwied, spielt weitestgehend unter 80 in diesem Qualifier tatsächlich, kommt aber durch. Vor allen Dingen gewinnt er überraschend das letzte Spiel gegen Kevin Troppmann mit 6:5. Und Benny, auch für Riesa gibt es ein Debüt zu verzeichnen.
Ja, ganz genau. Da ist es Paul Geuer, der sich durchsetzt, tatsächlich, gegen Moritz Bormann. Hatte da tatsächlich auch vom Niveau her etwas Glück, ähnlich wie Laurin Welk. Aber am Ende, wie gesagt, er hat es über die Ziellinie geschafft. Mehr ist am Ende, glaube ich, auch für ihn egal. Er schlägt Dragutin Horvat unter den letzten 16. Da hat ein 76er-Schnitt für das 6-5 gereicht. Und dann eben Moritz Bormann, der selber nur 65 spielt im Finalduell. Aber für Paul Geuer, wie gesagt, es wird für ihn egal sein. Er wird sich sehr auf die Bühne freuen. Aber ansonsten, genau, Kevin Knopf sehen wir, The Button sehen wir endlich mal wieder nach ein paar Jahren Abstinenz. Patrick Klingelhöfer, der sich natürlich spätestens seit dem letzten Jahr regelmäßig überall versucht, sehen wir in Riesa. Und auch wieder Daniel Klose, der, glaube ich, an diesem Wochenende auch noch mal gezeigt hat, auch wenn er keine Tourcard hat, der hat noch richtig Bock und auch noch einiges im Tank. Der ist gut genug. Und ich glaube, niemand auf der European Tour will unbedingt auf den Qualifikanten Daniel Klose treffen.
So, Paul Goya nochmal, 20 Jahre, auch noch relativ jung, ne? Auch noch gut durch Hughes-Klo gespielt. Bin mal gespannt, wie er sich schlägt. Patrick Ringelhöfer, das Lustige ist ja, dass sich genau letztes Jahr eben auch für Riesa qualifiziert hat. Das war sein einziges European Tour-Event. Ah. Bisher da lieber ohne Doppelversuch gegen Daryl Gurney, das wird er sicherlich versuchen, dieses Jahr besser zu machen. Kevin Knopf, du hast es gesagt, zuletzt 2019 bei der German Darts Championship dabei gewesen, damals sogar auch ein Spiel gewonnen, ich glaube gegen Scott Taylor war es, dann gegen Adrian Lewis, meine ich, ausgeschieden. Aber da müssen wir drüber reden, über dieses letzte Spiel gegen Martin Kramer, denn Kevin Knopf spielt im Entscheidungsspiel gegen Martin Kramer, es geht in den Decider und Martin Kramer spielt tatsächlich 8 perfekte Darts, verpasst den neuen Data mit dem letzten Pfeil, aber bekommt das Ding einfach auch in den nächsten beiden Aufnahmen nicht zu und am Ende ist es eben The Button, der durchkommt für Martin Kramer natürlich, ja, doppelt äußerst ärgerlich. Er spielt auch dann noch im Finale für Sindelfing, was er auch noch verliert im Decider, also ja, natürlich total bitter, da wirfst du fast einen neuen Data und dann klappt es nicht mit der Quali, du stehst am Ende mit nichts da, denn alle anderen, die sich nicht qualifizieren, bekommen eben auch nichts. Ja, natürlich sehr, sehr sehr schade für Martin Kramer, aber es gibt ja auch noch weitere Host Nation Qualifier. Denn er hat wirklich gutes Niveau gespielt und ich glaube, dass er da dann auch mit diesem Niveau auch sich noch eine Quali im Rest des Jahres erarbeiten kann. Vielleicht nochmal jetzt mit den weiteren Qualifiern für München. Wir haben Michael Unterbuchner auch quasi sein Heimturnier, ne, auch da mit dabei am Sonntag. Auch es wird nochmal zwei Qualis klar gemacht. Wir haben Redi Adams, der zurückkehrt zu Cube. Wir haben Finn Behrens, ein 18-jähriger Linkshänder tatsächlich, der auch sein Debüt gibt und Für einen Benny wird es kein Debüt sein, muss man sagen.
Rosi ist wieder dabei, genau. Michael Rosenauer, der allererste Mann aus Deutschland im Ellipelli 2008. Ja, den sehen wir nach. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. So 20, also 5 Jahre her ist es da auch, der letzte Auftritt. Ich glaube, das war sogar Arisa auch. Als er das letzte Mal auf der European Tour dabei war, hat sich ja völlig überraschend, als man durch das Teilnehmerfeld der Q-School ja, gescrollt hat, auch da beweisen wollen und hat da auch zumindest respektables Niveau gespielt. Aber also, es sah für mich in dem Moment noch nicht aus, als könnte er tatsächlich mit dem Niveau auch noch mal einen Home Nation Qualifier schaffen. Aber Hut ab. Ich meine, Patrick Klingelhöfer 6-1 geschlagen im Finalduell, zuvor auch Franz Rötsch 6-3. Ich meine, oder davor auch Liam Mendel-Lawrence. Also, das sind ja alles auch keine kleinen Namen, die auf dem Weg hier ja, nach Sindelfingen, nee, das München, ne? Sorry,
München,
München
ja.
geschlagen hat. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, mit dem mittlerweile 58-Jährigen auch nochmal auf der Bühne zu sehen.
Ja, Rosi hat anscheinend noch Bock, ne? Finde ich auch
Ja.
sehr, sehr super. Einer der Pioniere im deutschen Dartsport, dann auch nochmal über die Ostertage dann klassisch im Zenit zu sehen. Sindelfingen hast du gerade schon gesagt, European Darts Grand Prix dafür wurde auch noch der Qualifier gespielt. Da kommen dann nochmal Michael Unterbuchner, Daniel Klose, Paul Krone und Marcel Erber, nochmal ein Debütant. 42 Jahre, der echt schon auch die letzten Jahre sehr, sehr viel spielt, sehr, sehr viel probiert, dann
Ja.
auch mal sich qualifiziert. Und insgesamt natürlich Unterbuchner und Klose, jeweils drei Qualis, sehr, sehr stark. Wir hatten Moritz Bormann, der zweimal das letzte Spiel verloren hat, ebenfalls Martin Kramer schon erwähnt. Bisschen überraschend, muss man sagen, keine Qualis für Kevin Troppmann und auch Dragutin Horvat. Gut, der wurde auch noch zuletzt ja operiert, der ist vielleicht noch nicht ganz auf seinem Top-Level. Und Marcel Althaus, der ist auch nicht mehr weit entfernt, muss man
Ja.
sagen. Hinten raus jetzt auch für Sindelfingen, glaube ich, war noch mal viel drin. Verliert dann gegen Marcel Hausotter ein Spiel, was er sicherlich gewinnen kann. Wäre dann noch gegen Marcel Erber gegangen. Also ich glaube, es dauert nicht mehr lange. Dann kommt das Scorpion, glaube ich, auf die Pinto-Bühne. Ich habe da echt Bock drauf. Also jemand, der so hart gearbeitet hat und wirklich dieses Ziel so verfolgt. Also ich glaube, das dauert nicht mehr lang.
Also wirklich Hut ab. Ich meine, auch hier schlägt dann auf dem Weg in dieses in das Achtelfinale dann auch ein Pascal Rupprecht im Decider, einen ehemaligen Tourcard-Holder. Und vom Niveau her, was er über diese Tage auch wieder gespielt hat, also das kann nicht nur an einem guten Tag reichen, das reicht sehr häufig für einen Home Nation Qualifier. Wir haben ja eben auch auf ein paar Averages geguckt. Mit ein bisschen Glück reicht das auch mit einem Niveau, was unter dieser Marke liegt, was Althaus über weite Strecken gespielt hat. Also dieser Mitte-80er-Bereich, den er da wirklich jetzt regelmäßig auch ja, erreicht. Und das ist wirklich unfassbar stark. Am Ende waren es 7 Lecks jetzt am zweiten Tag, die ihn jetzt hier von Sindelfingen, naja, der Abstand war, aber wirklich nicht nur eine starke Q-School, sondern auch starke Home Nation Qualifier. Leider spielt er die Next Gen ja nicht dieses Jahr mit. Hat er jedenfalls nicht vor, soweit ich weiß. Deswegen, ja, trotzdem, ein paar Chancen gibt's noch.
Ich glaube, wenn ich alle Turniere spielen, weil er den Modus irgendwie nicht so ganz
Ja.
cool findet, auch vielleicht auch nach Kalkar keinen Bock hat, aus Berlin, das ist natürlich eine super weite
Absolut.
Anreise dann auch. Vielleicht wird er ja mal ein, zwei Wochenende mitspielen und vielleicht reicht das dann ja auch schon. Man weiß es nicht. Ne? 20 kommen ja über die Rangliste durch, über die große dieses Jahr. Also ja, mal schauen, ist ja noch auch einiges zu gehen. Ja, dann machen wir weiter mit der Premier League. Die hat den Auftakt gefunden in Belfast am vergangenen Donnerstag. Erstmal, glaube ich, sind wir alle froh, dass Wayne Mardell wieder mit dabei ist, hat sein Comeback gegeben, hat dann auch gepostet, I needed that, hat auch viel, viel Zuspruch natürlich erhalten, nachdem er wegen des tragischen Todes seiner Frau dann die WM nicht kommentiert hat, komplett abgesagt hatte, ist jetzt dann wieder bei Sky am Start, die nächsten Jahre ja sowieso auch Dart auf Sky geblieben, also da können wir uns auf jeden Fall, denke ich, in den nächsten Jahren noch freuen. Ja, erster Abend, Benny, und der geht an Luke Humphries.
Ja, ganz genau. Im Finale war es dann eine deutliche Sache gegen Chris Doby, 6-1. Aber ja, ich glaube, am Ende der verdiente Sieger. Wir gehen einfach mal chronologisch durch. Im Viertelfinale Espinel 6-2 sehr deutlich geschlagen, früh deutlich in Führung gegangen, dann nichts mehr anbrennen lassen. Dann kam es eben zu dieser Hammerpartie im Halbfinale gegen Van Gerven. Da ging es ja bis in den Decider. Van Gerven dann auch im Mittelteil, glaube ich, beim Stand von 4-3 dann diese, ich glaube, sieben Doppeldarts oder sowas verpasst, wenn ich noch richtig aufgeschrieben hatte. Wurde dann direkt bestraft von Humphries und er dreht dann diese Partie. Das war, glaube ich, auch so dieser Key-Moment. Wie gesagt, das Finale war dann sehr deutlich, aber ja, ein konstanter Humphries, der hat heute gereicht. Oder am Donnerstag.
Ja, man kann in den ganzen Tagen auf jeden Fall durcheinander kommen. Doppelquoten natürlich herausragend, ne? 60,
Ja.
55 und 86% in den drei Spielen für Luke Humphries. Knife natürlich ein bisschen Glück gehabt. Im Decider am Anfang haben wir auch noch 130er Bull verpasst. Das ist aber trotzdem nicht so das Spiel des Abends. Also Humphries van Gerven war schon viel drin, aber wir müssen natürlich reden über das Viertelfinale. Die Neuauflage des WM-Finals, ja klassisch am ersten Spieltag. Michael van Gerven gegen Luke Littler. Luke Littler verliert mit einem Average von 113,91. Das ist der zweithöchste Losing Average der Premier League ever. Van Gerven spielt aber auch selber 105,91, schmeißt dann fast ein 5 zu 3 noch weg, gewinnt dann aber am Ende den Decider. Und wir müssen aber da, Benny, darüber reden, was am Tag zuvor irgendwie auch passiert worden ist oder ja, was Van Gerven gesagt hat. Denn es gab Aussagen von MBG, nachdem Luke Littler 45 Minuten zu spät zum Medientermin der PDC kam und da hat Van Gerven auch mal dann gesagt, naja, also der Luke Littler, der ist jetzt auch 18 Jahre, da muss die PDC mal langsam aufhören, ihn als Baby zu behandeln. Was hältst du davon, von dieser Aussage? Was sagst du dazu?
Ich finde, er hat einen Punkt. Also wir reden hier vom amtierenden Weltmeister und dann kann man sicherlich auch ein gewisses professionelleres Auftreten an den Tag legen. Und trotzdem, ja, er ist gerade 18 geworden. Er steigt jetzt ins Erwachsenenleben so langsam ein. Nichtsdestotrotz gerade aus Respektsgründen irgendwie auch. Kann ich MVG hier nachvollziehen, aber es sind natürlich auch wieder, es sind diese typischen MVG-Worte, die wir auch kennen, ne? Dieses Sticheln auch nochmal vor einem wichtigen Abend, um da auch noch ein bisschen Druck vielleicht auch auf die Schultern zu legen seines Gegners. Wie stehst du dazu?
Ja, ich finde, also die Aussage an sich finde ich ist richtig. Also auch Luke
Ja.
Littler muss jetzt kann sich nicht alles rausnehmen. Die PDC muss da denke ich auch aufpassen. Klar, er ist die Cash Cow. Er bringt ganz, ganz viel Geld in diesen Laden aktuell rein. Alle reden über ihn, aber er muss also ein paar Sachen muss er sich auch schon auch halten. Ne? Also jetzt 45 Minuten zu spät kommen zum Medientermin, wo Van Gerven ja auch sagt, also wenn es nur seine Interviews sind, ist mir ja egal. Ne? Bin ich nicht von betroffen. Aber wenn andere 7 Spieler deswegen irgendwie warten müssen oder es verzögert wird, dann ist es natürlich mega uncool. Deswegen, die Aussage hat einen Punkt. Dass er stichelt, hat auch einen Punkt. Das bringt eine Spice rein. Das wollen wir auch so haben. Deswegen, also ich fand es trotzdem nach dem Match haben die beiden ja auch sich ja für ein geiles Match quasi auch gegenseitig abgefeiert. Ne? Also die verstehen sich schon, aber Van Gerven kennt das Geschäft. Aber ja, ich finde es vollkommen in Ordnung. Also das war, fand ich jetzt auch nicht böse oder so. War
Nee.
inhaltlich eben auch korrekt. Ne?
Nee, ich glaube, das Match hat auch echt nochmal gezeigt, was aber auch, also ich glaube, MVG will diese Rivalität auch so ein Stück weit herausfordern. Er will gerne diese Rivalität mit Luke Littler haben und ich glaube, ihm war dieser Sieg auch unfassbar wichtig, dass er hier Littler, der hier 113, 114 Punkte spielt, dennoch schlagen kann. Das ist, glaube ich, für einen MVG auch unfassbar wichtig, weil, wie gesagt, so viele Titel kamen in letzter Zeit nicht bei rum und um es ihm auch nochmal zu zeigen, dass er den be aktuell besten Spieler schlagen kann, dafür war, glaube ich, dieses Match und auch diese Debatte rund um dieses Turnier ja, so ein Typ relativ normal für einen MVG.
Ja, Chris Obi nochmal erwähnt, nochmal explizit, ne? 2 Siege über Gavin Price 6 zu 4 und Rob Cross 6 zu 4, ein guter Start. Ich meine, vor 2 Jahren ist er auch perfekt reingekommen, hat er den Abend dann, den Auftaktabend gewonnen, damals als Debütant. Im Finale dann chancenlos für Gavin Price, Stephen Bunting, eben Luke Littler und Nathan Aspinall bisher dann den ersten Spieltag ohne Punkte. Die haben aber die Möglichkeit, es besser zu machen und zwar am zweiten Spieltag jetzt. Am diesen Donnerstag geht es natürlich direkt weiter. Wir haben die Viertelfinals Rob Cross gegen Luke Littler, Michael van Gerven gegen Stephen Bunting, Nathan Aspinall gegen Gavin Price und Luke Humphries gegen Chris Doby. Also denke ich mal, das Finale des ersten Spieltags dann direkt im Viertelfinale. Ja, ich glaube, da steckt auch wieder sehr, sehr viel drin. Price jetzt gut in Form gewesen, Doby heute im Finale, ein Cross-Sieger am Montag. Und Luke Littler ist ja sowieso auch gut unterwegs. Ich denke, da können sich die Spieler in Glasgow auf einen guten Abend freuen, auch wenn Benny dieses Jahr kein Schotte mit dabei sein wird beim heimischen Abend in Glasgow.
Genau, das fehlt leider. Wir alle erinnern uns noch an den einen oder anderen coolen Abend in Glasgow. Am liebsten erinnere ich mich immer noch an John Henderson, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wahrscheinlich für mich immer noch der beste Walk-on aller Zeiten. Aber ja, dieses Jahr zumindest ohne Schotten.
Dann haben wir für euch noch Darts aus aller Welt mitgebracht. Heute ganz kompakt und kurz. UK Open Amateur Qualifier. Wir haben jetzt 14 der 16 Qualifier. Stehen mittlerweile fest. Ich nenne sie einfach mal. Das sind Mark Dewsbury, Simon Stevenson, Sean Fox, Graham Usher, Tom Sykes, Graham Hall, Derek Carlson, Tommy Morris, Tommy Leishman, Paul Rowley, Scott Baker, Danny van Treib, Jamie Kelling und Christopher Wickenden. Natürlich einige bekannte Namen mit dabei, auch ehemalige Tourcard-Inhaber. Die letzten beiden werden dann am Wochenende in Pinkert und in Newport ausgespielt. Wir haben auch eine Ankündigung von der Nordic and Baltic Tour. Und zwar wird es die Jan Hofmann Trophy geben, ein Finalturnier der PDC Nordic and Baltic Tour, an dem am Ende die 24 besten Spieler der Order of Merit teilnehmen werden. Sehr, sehr spannend. Da kann man natürlich fragen, wird da ein WM-Platz ausgespielt, ein zusätzlicher? Wollte man auf 128 wirklich erhöhen diesem Jahr? Wird da vielleicht ein Grand Slam-Platz ausgespielt, wo wir auch noch nicht wissen, wie die Qualikriterien genau aussehen? Das hält man ja auch noch im Verborgenen seitens der PDC. Also auch da wird es weitere Entwicklungen geben. Kommen wir zur Vorschau auf die nächsten Dart-Tage oder auf die Tage bis zur nächsten Folge von Shortleg. Wir haben jetzt, wie gesagt, morgen oder wenn ihr es vielleicht hört, dann auch heute die ersten beiden Tourcard-Holder-Qualifier für die Belgian Darts Open in Wietze und die European Darts Trophy in Göttingen. Also die Top 16 der PDC Order of Merit, die sind ja mittlerweile jetzt dann fix qualifiziert für den zweiten Turniertag. Dazu kommen dann die weiteren besten 16 Spieler der Pro Tour Order of Merit. Die kommen in einen Lostopf und in diesen anderen Lostopf gegen die, die dann gelost werden, haben wir diese Host-Nation Qualifier, die wir schon besprochen haben. Aber in diesen Lostopf kommen eben auch die 10, wahrscheinlich 10 Tourcard-Holder Qualifier. Es gibt so ein bisschen irgendwie Gerüchte im Internet, im weiten Netz, dass es nur 8 sein werden. Ich habe jetzt aber eigentlich nochmal hier die Info auch von vor Ort, dass es doch dann wirklich auch 10 sind. Die PDPA schreibt auch von 10. Ich weiß auch nicht, wo man sonst diese anderen beiden Plätze noch hinschieben will, weil wir haben ja die 4 Host-Nation Qualifier, wir haben den Nordic-Baltic Qualifier, den East Europe Qualifier und was machen wir mit den anderen beiden? Der erste Associate Qualifier, der wird ja nicht einfach jetzt zurückkehren, so kurzfristig, fände ich doch dann sehr, sehr überraschend. Klar kann man jetzt auch wieder sagen, dass sie irgendwie nochmal zwei weitere Plätze über, keine Ahnung, nach Sympathie vergeben. Also keine Ahnung, aber fände ich jetzt schon sehr, sehr komisch. Sie haben an mehreren Stellen auch von 10 Plätzen geschrieben, aber Paul Nicholson hat von 8 Plätzen irgendwie im Kommentar gesprochen und noch an anderen Stellen, deswegen, ja. Es scheinen aber doch 10 zu sein. Wir werden es dann in der nächsten Woche hier dann natürlich auflösen. Oder ihr werdet es dann natürlich auch da mitbekommen auf daten.de in den News oder auf den Social Media Kanälen. Ganz klar. Genau, das dann am Mittwoch, am Donnerstag, wie gesagt, der zweite Spieltag der Premier League in Glasgow. Wir haben am Samstag und Sonntag den Auftakt der Women's Series. Da wird der Bo Greaves natürlich dann wieder am Start sein und den Schwung mitnehmen wollen jetzt aus Wigan. Wir haben auch die Nordic and Baltic Tour, die startet mit ihrem ersten Wochenende in Lettland. Wir haben auch die DPNZ Tour in Neuseeland. Die geht auch los mit den ersten beiden Turnieren. Wir haben East Europe Qualifier für die European Tour Events 5 bis 9 in Budapest. Also, die haben ja schon die ersten 4 Events gespielt, jetzt die nächsten. Also, sehr, sehr interessant. Die ballern das direkt durch. Und bei der WDF auch ein interessantes Event, Scottish Open, Scottish Classic, auch immer sehr gut besetzt. Und in Australien wird sogar das South Australian Classic gespielt. Das ist ein Gold-Event. Also da wird dann auch direkt wieder ein Lakeside-Platz ausgespielt für den Sieger und auch für die Siegerin bei den Damen. Also ein wirklich sehr, sehr volles Dart-Wochenende, muss man sagen, auch wenn keine Pro-Tour ist. Aber ihr kennt es mittlerweile, es wird einfach an allen Orten dieser Welt gespielt. Und das besprechen wir natürlich dann auch in der nächsten Woche wieder hier bei Shortleg, dem Daten im Podcast präsentiert von Bulls. Das wird dann wieder eine Kompaktfolge sein, Mitte nächster Woche. Da sprechen wir alles, was wir gerade genannt haben, was diese Woche noch so passiert, aber eben auch die ersten beiden Players Championships dann der nächsten Woche, also Nummer 3 und 4. So ist es richtig, ne? Die nehmen wir auch mit auf, ob wir dann jetzt wieder dann direkt mittwochs erscheinen oder am Donnerstag die Qualifier mit reinnehmen. Das entscheiden wir kurzfristig, aber Mitte nächster Woche auf allen gängigen Podcatchern die neue Folge von Shortleg. In dem Fall dann die kompakte Variante. Ja, zwei von uns werden es wieder sein aus dem bekannten Pool. Das entscheiden wir auch mal kurzfristig. Das werdet ihr dann auch dementsprechend sehen und hören. Für heute sind wir aber durch. Benny Scherb und Marvin Fallbaum bedanken sich für das Einschalten von euch und wünschen euch noch eine tolle Restwoche. In dem Sinne, bis dahin, eine gute Zeit. Ciao.
Ciao.